HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein, die beiden Präsidentschaftskandidaten in Frankreich. Am Sonntag treten sie in der Stichwahl gegeneinander an. Der sozialliberale, europafreundliche Emmanuel Macron und Marine Le Pen, Chefin des rechtsextremen Front National. Eine Wahl, die auch für uns in Deutschland und für Europa entscheidend sein kann. Barbara Kunz ist Politikwissenschaftlerin und lebt seit langem in Paris, wo sie am Französischen Institut für internationale Beziehungen arbeitet. Von ihr möchte ich wissen, wie erlebt sie den Wahlkampf in diesen Tagen? Welche Themen beherrschen ihn? Und wie ticken die französischen Wähler und Wählerinnen? Barbara Kunz ist heute mein Gast in HR Info, das Interview. Barbara Kunz, glaubt man den Umfragen, dann wird Emmanuel Macron am Sonntag mit großer Wahrscheinlichkeit zum neuen französischen Präsidenten gewählt. Aber es ist auch durchaus noch möglich, dass Marine Le Pen, die Rechtspopulistin, doch noch irgendwie das Rennen macht. Sie leben schon sehr lange in Frankreich, aktuell in Paris. Macht es im Augenblick eigentlich Spaß? Fühlen Sie sich bei diesen Aussichten noch wohl dort?
Naja, also es sind mit Sicherheit nicht die angenehmsten Zeiten in Frankreich. Dieser Wahlkampf, egal wie er am Ende ausgehen wird, polarisiert eindeutig. Die ganze Welt spricht nur noch über Politik in der Metro, im Bus, im Freundeskreis, auf der Arbeit. Also es gibt eigentlich kein Entrinnen. Und dadurch, dass man eben auch sieht, dass die Gräben auch wirklich tief sind, die zwischen den einzelnen politischen Lagern verlaufen, ist die Stimmung schon recht angespannt. Also man merkt, dass das wirklich weit in das Privatleben vieler Leute reinreicht.
Wenn Sie mit Ihren Freunden, mit Kollegen in Paris reden über den 7. Mai, den Tag der Stichwahl, wissen denn alle schon, wo Sie Ihr Kreuzchen machen? Oder wird einigen ganz ehrlich Angst und Bange bei diesem Gedanken?
Also viele sind sich tatsächlich noch nicht sicher auf nationaler Ebene. Wenn man den Umfragen glauben darf, sind das immer noch 18%. Und man kennt natürlich auch Leute, die immer noch überlegen. Und das betrifft insbesondere diejenigen, die im ersten Wahlgang für Jean-Luc Mélenchon, also den ganz linken Kandidaten, gestimmt haben. Und aus deren Sicht sind Macron und Le Pen im Endeffekt gleich schlimm, so dass es wirklich die Wahl zwischen Pest und Cholera ist aus dieser Sicht.
Am Mittwoch haben sich die beiden Kandidaten ja in einem letzten Fernsehduell einen ganz heftigen Schlagabtausch geliefert. Es waren Hauen und Stechen. Ich habe mal kurz reingehört. Also da wurde beleidigt und beschimpft. War bestimmt dann auch das Gesprächsthema in ihrem Umfeld am nächsten Morgen. Fällt diesen unentschlossenen Wählern die Entscheidung denn jetzt leichter nach diesem TV-Duell? Was meinen Sie?
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also dieses TV-Duell war, um es mal auf den Punkt zu bringen, eine absolute Zumutung. Also das waren mit die anstrengendsten 2,5 Fernsehstunden, die ich vielleicht je erlebt habe. Und es war keine vernünftige Debatte. Also es war vom Niveau auf der Seite von Marine Le Pen fürchterlich. Sie hat eigentlich nichts anderes gemacht, als Macron zu attackieren. Und insofern glaube ich auch, dass sie allein durch ihren Stil in ihrem Lager gepunktet hat, es dem, ich zitiere, bösen Banker mal zu zeigen und dem ganzen System, das dahinter steckt. Und Macron kam ja im Vergleich sehr kompetent, sehr ruhig rüber, war eben der brillante Technokrat, den er bisher gegeben hat und der mit Sicherheit auch ist. Aber ich denke, die unentschlossenen Wähler konnte er damit vielleicht nicht unbedingt für sich überzeugen, gerade weil Argumente offenbar nicht das unbedingt sind, was in diesem Wahlkampf zieht. Und aber auch, weil er inhaltlich von seiner bisherigen Linie nicht abgerückt ist. Und das Problem für die ganz linken Wähler ist ja gerade, dass sie Macron als zu neoliberal, zu wirtschaftsliberal bezeichnen und da einfach große Probleme haben, für ihn zu stimmen.
Sie sagten gerade, Argumente ziehen in diesem Wahlkampf offenbar nicht so. Aber es muss doch schon um Themen gehen, also um Themen, mit denen die beiden Kandidaten auf den letzten Metern jetzt noch versuchen zu punkten.
Also was man tatsächlich in diesem Wahlkampf sieht, ist, dass es eigentlich kein dominierendes Thema gibt, so wie im letzten Wahlkampf 2012 das Thema Arbeitslosigkeit. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Themen, die wichtig sind. Immer noch die Wirtschaftslage und die Frage der Arbeitslosigkeit spielt eine große Rolle, aber auch Sicherheitsfragen, was angesichts der Anschläge, die wir hier in den letzten Jahren erlebt haben, ja auch wirklich kein Wunder ist. In gewisser Weise auch außenpolitische Fragen und insbesondere die Frage, wie man außenpolitisch den Terrorismus bekämpft, aber auch wie man sich gegenüber Russland positionieren soll. Also all diese Fragen werden schon diskutiert, aber es gibt keine dominierende, wahlentscheidende Thematik. Und was man eben ganz klar auch sieht an dem Auftritt von Marine Le Pen in der Debatte ist, einem Teil der Wählerschaft, natürlich nicht für alle, aber einem Teil der Wählerschaft sind Argumente, denke ich, auch relativ egal. Da geht es um reine Stilfragen, um reines Dagegensein, um reines Draufhauen auf das sogenannte System.
Lassen Sie uns noch mal kurz sprechen über die Wähler aus dem linken Spektrum, die Sie ja schon mehrfach angesprochen haben, die ja bei dieser Stichwahl offenbar das Zünglein an der Waage sein könnten. Beide Kandidaten müssen ja jetzt irgendwie versuchen, für diese Stichwahl ihr Wählerspektrum zu erweitern nach links und rechts oder in die Mitte. Viele wissen ja von diesen linken Wählern nicht, ob sie sich am Sonntag überhaupt zur Stichwahl aufraffen können, weil sie sagten es eben, es ist wie Pest und Cholera. Die beiden Kandidaten, zwischen denen sie sich entscheiden müssen. Wer genau sind denn diese Wähler aus dem linken Spektrum?
Nee, ich denke, so der idealtypische Wähler aus dem linken Spektrum ist relativ jung, vielleicht Student und lebt in einer großen Stadt. Das ist ein Teil davon. Ansonsten auch klassisch die Arbeiterschaft, die Enttäuschten der letzten Jahre, vielleicht um den Begriff zu benutzen, auch die Globalisierungsverlierer, um die es ja viel ging in diesem Wahlkampf, aber eben diejenigen, die trotzdem noch davor zurückschrecken, Marine Le Pen zu wählen. Denn das Erstaunliche ist, dass wenn man sich die Parteiprogramme von Jean-Luc Mélenchon und Marine Le Pen ansieht, dass die Unterschiede in der Politik, also gerade in Wirtschaftsfragen, die sind nicht besonders groß. Das heißt, die inhaltliche Nähe wäre eigentlich wesentlich größer zwischen den linken Wählern und den von Marine Le Pen. Allerdings ist das für viele eben einfach völlig undenkbar, die Rechtsnationalen zu wählen, da über den ideologischen Schatten zu springen.
Und die andere Kröte zu schlucken, Macron, ist auch für viele undenkbar.
Ja, liberal ist in Frankreich ein Schimpfwort und unter liberal versteht man in Frankreich im Grunde das, was in Deutschland unter der Rubrik neoliberal fungiert. Und dafür steht angeblich Emmanuel Macron mit seinem Programm und in gewisser Weise auch für seine Vita als ehemaliger Banker und auch Repräsentant des elitären Bildungssystems in Frankreich. Und damit haben jetzt diese ganz Linken die Wahl zwischen zwei ihrer Hauptfeindbilder.
Und wenn sich nun viele von denen entscheiden, gar nicht wählen zu gehen, das ist ja die große Befürchtung, dann könnte es eine riesige Überraschung geben. Oder wie sehen Sie das?
Wissen tut man gar nichts, bevor man nicht das Wahlergebnis hat. Für besonders wahrscheinlich hält hier den Sieg von Marine Le Pen niemand. Aber warten wir es ab. An Donald Trump hat auch niemand geglaubt. Die große Befürchtung hierzulande ist momentan nicht unbedingt, dass Marine Le Pen die Wahl noch gewinnen könnte, aber dass der Sieg von Macron so knapp ausfällt, dass es fast unmöglich wird, Ruhe ins Land zu bringen.
HR-Info, das Interview mit Barbara Kunz, Politikwissenschaftlerin vom Französischen Institut für internationale Beziehungen in Paris. Sie sind bereits als Kind mit ihrer Familie nach Frankreich gezogen, als Zehnjährige, haben dann später in Paris und München studiert, sind auch immer wieder ins Ausland gegangen zwischendurch, nach Schweden, nach Polen, in die USA. Sie haben also einerseits den Blick von außen auf Frankreich, aber andererseits auch den Insiderblick. Ist das für Sie als Politikwissenschaftlerin jetzt eine ganz besonders spannende Zeit in Frankreich? Oder finden Sie das, was da gerade passiert, eher frustrierend und chaotisch?
Ja und nein. Also was man einfach gerade erkennen kann in Frankreich, und das ist eben nicht nur eine politische Frage, sondern tatsächlich auch eine gesellschaftliche Frage, ist, dass es im Endeffekt zwei große Lager gibt, über die auch in diesem Wahlkampf diskutiert wurden. Das sind die Souveränisten auf der einen Seite und die Mondialisten, also die Globalisierungsanhänger auf der anderen Seite.
Und also pro Europa und kontra Europa kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Genau, Europa und generell auch einfach Offenheit im praktischen Sinne, sprich Offenheit der Grenzen, Offenheit gegenüber anderen Lebensformen, also auch durchaus Dinge wie zum Beispiel die Homo-Ehe, die auch groß debattiert wird. gegenüber denjenigen, die die Grenzen zumachen wollen. Die möchten, dass das alles schön traditionell weitergeht, so wie man zumindest glaubt, dass es früher mal war.
Ich habe gelesen, diese Wahl spaltet sogar Familien. Kennen Sie solche Fälle in Ihrem Umfeld, wo innerhalb der Familie die Fronten so verhärtet sind, dass man nicht mehr miteinander redet?
Ja, durchaus. Das dann bekommt man täglich mit, wobei auch nicht unbedingt die Generationenfrage im Vordergrund steht. Es gibt Familien, da wählen die Alten rechts und die Jungen sind entsetzt. Und es gibt aber auch den umgekehrten Fall, wo die sozialistischen Eltern aus allen Wolken fallen, wenn sie sehen, dass der Sohn Front National wählt. Ich glaube, dass hier gerade sehr viel in diesem Wahlkampf sich herauskristallisiert, was eigentlich die ganze Zeit schon in der Gesellschaft am Arbeiten war. Und wo auch interessant
Nämlich.
sein wird zu sehen. Naja, also so eine Art generelle Unzufriedenheit mit etwas, was für viele Leute das System ist. Sprich auch die Frage, was muss man denn in Frankreich machen, um was zu werden, um einen interessanten Job zu bekommen, um in der Verwaltung Karriere zu machen, zum Beispiel. Und da ist Frankreich aus Sicht der Jungen bestimmt auch ein schwierigeres Land als Deutschland, wo man relativ frei erstmal studieren kann, was man möchte. Und dann eben an seiner Karriere baut. In Frankreich entscheidet sich im Endeffekt schon mit dem Abitur, was aus einem wird, also ob man es auf eine dieser Elite-Hochschulen schafft. Und wenn einem das gelingt, dann hat man quasi ausgesorgt. Also da ist schon auch sehr viel Verkrustung da und ein gewisser Bedarf an Aufbruch und einfach auch mal Aufbrechen von bestehenden Strukturen wäre schon nötig. Und aus der Frustration über diese Erkenntnis ziehen eben auch Politiker wie Marine Le Pen oder Jean-Luc Mélenchon vielfach ihren Erfolg, dass sie versprechen, wir räumen endlich mal auf.
Ich habe gelesen in diversen Artikeln die Stimmung im Land und jetzt lassen Sie uns mal ein bisschen in die Seele der Franzosen gucken. Das können Sie ja, glaube ich, ganz gut. Sie sind ja eine halbe Französin, obwohl Sie im Augenblick in der glücklichen Lage sind, nicht wählen zu müssen. Vielleicht wird Ihnen das ja auch so schwer fallen wie Ihren Freunden. Ich habe immer wieder gelesen, das Land sei resigniert bis aggressiv, also die Stimmung. Also was tut sich da gerade? Quasi im Inneren der Franzosen. Wie ticken die gerade?
Ich glaube, das kommt sehr stark darauf an, mit wem Sie reden und wo Sie hinfahren. Also eine der großen Erkenntnisse aus dem ersten Wahlgang und das Bauchgefühl hat einem das schon lange gesagt, ist, dass die Welt und auch Frankreich völlig anders aussieht, je nachdem, ob sie gut ausgebildet sind oder nicht gut ausgebildet sind, ob sie in der Stadt wohnen oder ob sie auf dem Land wohnen, ob sie im Osten des Landes wohnen oder im Westen. Also die wirtschaftliche Lage spielt natürlich auch rein. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Und demgegenüber stehen eben die gut ausgebildeten, mehrsprachigen Polyglotten. Zum Beispiel Pariser, aber das würde auch für andere Städte gelten, die im Ausland studiert haben, übers Wochenende nach London fahren und so weiter. Die gibt es auch. Und da tut sich, glaube ich, auch eine echte Kluft auf und eine gewisse Unfähigkeit, miteinander zu sprechen, zumal man, wenn man in Paris sitzt, eben dieses andere Frankreich auch gar nicht unbedingt mitbekommt.
Und aus dieser Kluft hat der Front National profitiert. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Jahr 2002, da gab es ja Massenproteste, als Jean-Marie Le Pen in die Stichwahl kam, der Vater von Marine Le Pen und der Gründer des Front National. Das hat ja damals einen Schock ausgelöst. Und Jacques Chirac, der mit Jean-Marie Le Pen damals in der Stichwahl war, hat sich geweigert, ein TV-Duell mit ihm zu machen. Jetzt ist offenbar alles ganz anders. Ist der Rechtspopulismus angekommen in der Mitte der Gesellschaft, kann man das sagen?
Ich fürchte ja, dass man das sagen kann. Also wenn man die Diskussionen im Zuge dieses Wahlkampfs insgesamt sieht, dann muss man einfach sagen, Frankreich ist insgesamt nach rechts gerückt. Und vermutlich hat auch Marine Le Pens Strategie der Dediabolisierung funktioniert. Also sie versucht eben auch den Front National als deutlich weniger rassistisch und antisemitisch darzustellen, als ihr Vater das noch getan hat, sodass die Partei auch ein bisschen gesellschaftsfähiger geworden ist. Und dann denke ich auch, dass die Anzahl der Frustrierten, die zumindest ihrem Frust auch Ausdruck verleihen, an der Wahlurne größer geworden ist. Und vor dem Hintergrund ist die Stimmung dieses Mal einfach eine ganz andere. Also ich habe oft das Gefühl, dass man generell von, sagen, Seiten der Medien, aber durchaus auch zum Beispiel in der Forschungswelt, sich selbst verordnet hat, so zu tun, als seien das zwei ganz normale Kandidaten, die da jetzt in der Stichwahl sind. Und dass auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene die große Reaktion ausbleibt.
Barbara Kunz in HNV für das Interview, Politikwissenschaftlerin. Wir haben für unsere Gäste immer unsere Interviewbox dabei. Da kommen Dinge rein, die etwas mit Ihnen zu tun haben. Und zwar habe ich jetzt für Sie, weil Sie uns aus Paris zugeschaltet sind, Töne mitgebracht. Wollen wir mal den ersten zusammen anhören?
Sehr gerne.
Also jeder, der ein klein bisschen überlegt, weiß, dass Le Pen nie eine Lösung bringt. Aber das ist eben das Problem. Im Moment haben die Leute Angst. Und wenn man Angst hat, wird man dumm und dann überlegt man nicht. Und das ist auch die große Chance von Le Pen.
Sie haben ihn erkannt. Das war Alphonse, der Kult-Comedian aus Frankreich. Er macht im Grunde genommen auf der Comedy-Ebene das, was Sie auf der wissenschaftlichen Ebene tun, den Deutschen Frankreich erklären. Und er sagt, die Angst macht die Franzosen dumm und das spielt eben Marine Le Pen in die Hände. Ist Angst wirklich das vorherrschende Gefühl und der Grund, warum es Le Pen so weit geschafft hat?
Da ist eindeutig was dran und was man noch hinzufügen kann, ist, Marine Le Pen schürt diese Angst ja auch. So, Marine Le Pens Taktik besteht eigentlich darin, zu sagen, wie fürchterlich gefährlich alles ist und dann dem sogenannten System vorzuwerfen, dass es nichts dagegen tut. Das gilt für Terrorismus, das gilt aber auch für Wirtschaftsprobleme. Also Angst ist eindeutig das wichtigste Werkzeug in Marine Le Pens Kasten.
Aber trotzdem frage ich mich, was ist los mit den Franzosen? Man kennt sie so als Menschen mit dieser typischen Laissez-faire-Mentalität, mit einer Lebensart, die nach den Terroranschlägen immer wieder sich hingestellt haben und gesagt haben, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir lassen uns unsere Lebensfreude nicht nehmen. Hat sich das verändert?
Ich glaube nicht, dass sich das verändert hat. Also ich glaube, zum einen ist das schon auch viel Klischeebild, das man in Deutschland von Frankreich hat und was so in der Form wahrscheinlich nie zutreffend war. Also die bisschen Selbstzerfleischung und zu finden, dass alles fürchterlich ist in Frankreich und so, das gehört schon auch ein bisschen zum Nationalcharakter. Also der ganz große Optimismus herrscht hier nicht unbedingt. Und dann ist aber auch die Frage, das müssen allerdings wahrscheinlich Psychologen beantworten, dass ich schon das Gefühl habe, dass diese Anschläge Nachwirkungen haben, die tiefer gehen, als der Gesellschaft als solcher vielleicht überhaupt bewusst ist. Also diese permanente Habachtstellung und die Sorge, wann es wieder kracht, das zermürbt einfach und ist sicherlich auch nicht gut für die kollektive Laune.
Ich habe noch einen zweiten Ton in unserer Interviewbox, der kommt jetzt.
Ensuite, Marine Le Pen nous a expliqué tranquillement qu'immigration égale terroriste, d'accord. Donc, par exemple, moi, mes grands-parents russes et ma grand-mère du Maroc étaient des terroristes. C'est vrai que la cuisine de ma grand-mère, c'était parfois un attentat culinaire, hein. Ces boulettes étaient considérées comme une arme de catégorie 6 et quand on disait qu'on avait plus faim, elles pouvaient se transformer en terroristes.
Es war Anne Romanoff, eine französische Komikerin. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Sie hat eine eigene Show im französischen Fernsehen. Und sie hat sinngemäß gesagt über eine Debatte, die sie verfolgt hat mit Marine Le Pen, wo diese eben erklärt habe, dass Migranten Terrorismus ins Land bringen. Da gebe ich ihr recht. Ich zum Beispiel, meine russischen Großeltern und meine marokkanische Großmutter waren Terroristen. Es ist richtig, die Küche meiner Großmutter war manchmal ein kulinarisches Attentat. Ihre Buletten galten als chemische Waffen. Also es wird aber auch gelacht und sich lustig gemacht über den Wahlkampf, die Kandidaten, die Lage der Grande Nation.
Ja, es gibt absolut grandiose Komiker. Es gibt auch wirklich zum Beispiel zu dieser Debatte am Mittwochabend Tweets, bei denen man nicht anders kann, als laut loszulachen. Also der Humor ist noch da. Es gab zum Beispiel während der Fernsehdebatte gab es zwar zwei Moderatoren, von denen man aber irgendwie nichts gehört oder gesehen hat. Also die standen da rum, während sich Macron und Le Pen gegenseitig zerfleischt haben. Und da gab es die ganze Zeit auf Twitter irgendwelche vermissten Meldungen und die Frage, ob irgendjemand diese beiden Journalisten gesehen hat. Und wenn man gerade selber vorm Fernseher saß und sich aufgeregt hat darüber, dass einfach niemand mal nachhakt, dann war das durchaus eine große Erleichterung zu sehen, dass sich da draußen im Internet noch mehr Leute aufregen.
Das ist klar. Wenn man sich nochmal die Komikerin Anne Romanoff anschaut, auch Macron kommt übrigens bei ihr nicht gut weg. Also sie sagt, er sei ein Fähnlein im Winde, rede allen nach dem Mund. Und Macron wird ja auch gerne als Kandidat der Finanzwelt verunglimpft, als Kandidat der EU-Bürokratie, als junger Mensch, der eben keine klare Haltung hat. Es ist schon sehr interessant, dass wir Deutsche da offenbar ganz anders auf Macron gucken, als die Franzosen das tun. Also in den deutschen Medien ist ja die Rede vom Hoffnungsträger, vom Reformator, ja sogar vom französischen Kennedy. Die Franzosen sehen ihn viel nüchterner, oder?
Ja, also ich muss sagen, das deutsche Macron-Bild gehört für mich auch einigermaßen zu den Rätseln der deutschen Medienlandschaft. Von diesem Hype, den man in deutschen Medien sieht, ist man hier doch weit entfernt. Und ich glaube auch, dass man ihn in Deutschland in zweierlei Hinsicht überschätzt. Zum einen überschätzt man, glaube ich, einfach sein Charisma und seine Fähigkeit, das Land hinter sich zu vereinen. Und zum anderen glaube ich aber auch, dass man überschätzt, wie kompatibel Macron mit Deutschland ist. Also ich glaube nicht, dass die deutsch-französischen Beziehungen ernsthafte Probleme bekommen mit Macron, aber so ein ganz einfacher Partner wird Macron vermutlich auch nicht.
Barbara Kunz zu Gast in hr-info das Interview. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Französischen Institut für internationale Beziehungen in Paris und lebt auch seit langem in Frankreich. Wir schauen mit ihr auf die Stichwahl am 7. Mai. Macron oder Le Pen, das ist die große Frage. Umfragen sehen Macron vorn. Aber selbst wenn es so kommen sollte, dass er der neue französische Präsident wird, im Juni sind ja noch Parlamentswahlen. Und Macron hat eigentlich keine eigene Partei hinter sich, kein politisches Personal. Könnte ihn das praktisch handlungsunfähig machen?
Das ist gerade die große Frage, die hier diskutiert wird. Und vielleicht ist das auch die wichtigste Frage. Also wenn man jetzt davon ausgeht, der zweite Wahlgang für Macron wird schon klappen, dann ist die Frage, wie kann er regieren? Er hat keine Partei, aber er hat seine Bewegung. Und im Namen dieser Bewegung werden auch Kandidaten für die Parlamentswahl aufgestellt und zumindest einigen Umfragen zufolge dürften die sogar eine Mehrheit in der Nationalversammlung erringen können. Allerdings ist es eben ja eine relative Mehrheit und keine absolute Mehrheit. Das heißt, er muss auf jeden Fall Verbündete in anderen Parteien oder Gruppierungen finden, um sein Programm umzusetzen. Und wie ihm das gelingt, ist eine sehr spannende Frage und ist auch ein bisschen die Frage, die jetzt schon verhandelt wird, in dem Sinne, dass genau geschaut wird, welcher der unterlegenen Kandidaten aus der Präsidentschaftswahl welche Wahlempfehlungen gibt für den zweiten Durchgang.
Und ein starker Front National als Oppositionspartei ist sicherlich auch nicht das Angenehmste für ihn als Präsidenten.
In der Tat nicht, wobei man da eben sagen muss, da kommt ihm vermutlich das französische Wahlsystem zugute. Also vermutlich, zumindest wenn man den aktuellen Umfragen glauben darf, werden am Ende in der Nationalversammlung vielleicht 25 bis 30 Abgeordnete des Front National sitzen von insgesamt 577. Also das dürfte zumindest parlamentarisch gesehen überschaubar bleiben. Aber natürlich gibt es trotzdem das gesamtgesellschaftliche Klima und vor allem die große Angst, dass wenn Macron jetzt 5 Jahre Präsident ist, dass das im Endeffekt den Weg bereitet für Marine Le Pen 2022.
Jetzt müssen Sie uns am Ende natürlich auch noch Ihren Tipp abgeben, Frau Kunz. Wie wird es Ihrer Meinung nach ausgehen am Sonntag?
Das ist jetzt stark von Hoffnung geleitet. Ich hoffe einfach, dass auf jeden Fall die 6 vorne steht und sage 61% für Macron.
Und nehmen wir jetzt mal den fast nicht anzunehmenden Fall an, dass Le Pen doch Präsidentin werden sollte. Sie bemühen sich ja schon seit längerem um die französische Staatsbürgerschaft, was wohl ein langwieriger bürokratischer Akt ist. Würden Sie das dann weiter versuchen?
Ja. Einfach weil Frankreich ist nicht nur Marine Le Pen, das Ganze geht noch wesentlich tiefer und man darf Marine Le Pen auch einfach nicht die Deutungshoheit über das gesamte Land zugestehen.
Also auswandern wäre für Sie keine Alternative?
Nein, erstmal nicht.
Dankeschön, Barbara Kunz, Politikwissenschaftlerin vom Französischen Institut für internationale Beziehungen in Paris.
Vielen Dank für die Einladung.
Infos zur Sendung und den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview. Mein Name ist Mariella Milkova.